Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Sie möchten wissen, welche arbeitsrechtlichen Themen als nächstes anstehen? Jörn Böttcher, Ministerialdirektor im BMAS, stellt das Arbeitsprogramm der kommenden Monate beim 21. Kongress Arbeitsrecht vor. Jetzt Tickets sichern unter kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute passenderweise einmal über die Betriebsratswahlen, die ja 2026 anstehen. Vom 1. März bis 31. Mai finden die turnusmäßigen Betriebsratswahlen in den Unternehmen statt. Arbeitgeber sollten sich aber spätestens jetzt in Vorbereitung hierauf Gedanken darüber machen, welche Rolle sie spielen und welche Handlungsmöglichkeiten sie haben. Lieber Dr. Lellay, welche Mitwirkungsrechte hat denn der Arbeitgeber im Rahmen der Vorbereitung zunächst auf die anstehenden Wahlen?
Sie haben völlig recht, Herr Krabbel, das ist ein super wichtiges Thema gerade zur Zeit. Wir merken das auch in der Beratungspraxis. Es schwappt schon rüber und zwar in allen möglichen Konstellationen. Teilweise befassen wir uns ja damit gleich auch. Und die Mitwirkungsrechte der Arbeitgeber zur Vorbereitung der Wahl sind häufig auch der Einstieg in die rechtlichen Problematiken oder dann hoffentlich die rechtlichen Problematiken, die es gar nicht geben wird. Man kann es einfach beantworten und kann sagen, erstmal gilt ja für die Arbeitgeberin die strikte Neutralitätspflicht im Rahmen der Wahl auch schon zu der Vorbereitung. Aber es gibt eine Aufgabe, denn die Arbeitgeberin muss organisatorisch unterstützen bei der Vorbereitung und auch der Durchführung der Wahl. Man kann sich das ganz gut angucken und in § 20 BetrVG reinschauen. Dazu gibt's auch sehr, sehr viel Rechtsprechung. Also der Klassiker ist ja das Zusammenstellen der Wählerliste und damit verbundene Fragen. Aber auch so etwas wie Hinweise an den Wahlvorstand, wie man denn nun die Wahl zu organisieren hätte und sowas, das ist dann schon schwieriger und überschreitet das, was zulässig ist, also das, was noch an Mitwirkungs- oder ich würde fast besser sagen Unterstützungsrechten der Arbeitgeberin geduldet wird bei der Vorbereitung der Wahl.
Ja, die spannende Frage, das findet sich wahrscheinlich auch im Gesetz. Wer trägt denn die Kosten für Vorbereitung und Durchführung der Wahl? Wer stellt Räume und IT-Infrastruktur? Das kann ja natürlich nur der Arbeitgeber sein. Aber die spannende Frage dazu, welche Grenzen hat das Ganze?
Ja, die Grenzen sind auch immer wieder ein Thema. Erstmal ist es einfach geregelt im Gesetz. § 20 Absatz 3 BetrVG, da steht es drin, Kostentragungspflicht für die Arbeitgeberin, ganz vergleichbar, wie das auch geregelt ist für die Betriebsratsgremien. Und das sind dann Dinge wie zum Beispiel Schulung des Wahlvorstandes. Übrigens auch dann ist gerade ein großes Streitthema ja wieder, wenn der schon erfolgreich Wahlen durchgeführt hat. Auch dann darf er wieder geschult werden. Häufig sind das ja auch Betriebsratsmitglieder, die dann auch in den Wahlvorstand gehen. Aber auch die Sachkosten, nicht das ganze Material, was da benötigt wird, Wahlunterlagen, Wahlurnen, die Räumlichkeiten, Sie hatten es schon angesprochen. Die Grenzen sind sicherlich da überschritten, wo das einfach zu der Betriebswirklichkeit nicht mehr passt. Das sind allerdings meiner Erfahrung nach gar nicht so die Fälle. Typische Streitpunkte kommen zum Beispiel bei den Schulungen, nicht? Da wird dann immer wieder gerne gesagt von Arbeitgeberseite, naja, warum musst du denn geschult werden? Du machst doch hier bei uns die Betriebsratswahl schon seit 15 Jahren, also zum Wahlvorstand, nicht? Aber das zählt dann eben nicht und das muss alles die Arbeitgeberin als Kosten übernehmen.
Ja, ganz genau. Also die Schulung, das ist ja tatsächlich ein komplett eigenes Thema für eine eigene Folge, Podcast. Dazu gibt es auch zahlreiche Rechtsprechungen. Vielleicht einmal ganz kurz im Überblick, wer ist denn zunächst wahlberechtigt und wer dann wählbar?
Das ist auch interessant und wird manchmal in der Praxis, ich will nicht sagen übersehen, aber doch, wenn man das erste Mal hört, dann ist es etwas eigenartig, weil es abweicht von dem zumindest grundsätzlichen, wie man das aus dem politischen Bereich kennt. Man kann gut reinschauen für das sogenannte aktive Wahlrecht in den § 7 BetrVG. Da steht eben drin, dass wahlberechtigt alle Arbeitnehmer sind, also alle Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes, die dem Betrieb natürlich angehört und das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das sind aber auch sowas wie Teilzeitkräfte natürlich oder Minijobber oder auch Arbeitnehmer in Elternzeit. Und das passive Wahlrecht ist der § 8 BetrVG. Da ist eben dann der Unterschied der, dass man passiv wählbar ist, erst ab dem 18. Lebensjahr und dem Betrieb mindestens 6 Monate angehört. Das heißt also, da gibt es eine kleine Unterscheidung zwischen dem aktiven und dem passiven Wahlrecht.
Ja, spannend dann die Frage, kann bei mobiler Arbeit bzw. bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit die Stimme digital abgegeben werden? Gibt es da irgendeine Regelung? Machen das die Betriebe selbst? Wie läuft das Ganze?
Ja, Sie könnten jetzt, Herr Krabbel, wenn wir uns sehen könnten, wir nehmen ja hier nur über den Audio auf, Sie könnten mich jetzt die Augen rollen sehen, weil das ist ja ein Thema, was uns auch schon so lange begleitet. Immer wieder wird es gesagt, die Digitalisierung der Betriebsratswahl, wenn ich es richtig erinnere, steht es auch im Koalitionsvertrag unserer aktuellen Regierung ja wieder drin. Aktuell, und das meint ja die Betriebsratswahl 2026, ist es nicht zulässig. Es gibt keine digitale Stimmabgabe und zwar für niemanden. Also niemand darf das, niemand, der mobil arbeitet, niemand, der krank ist. Das sind dann höchstens noch die Fälle der Briefwahl. Die sind ja gesetzlich vorgesehen. Das könnte man also zum Beispiel bei Krankheit oder auch beim Außendienst wird das ja gemacht. Aber das technisch hochfliegende, das, was ja so unter der digitalen oder elektronischen Wahl manchmal gefasst wird, das ist in Deutschland keine Wirklichkeit geworden bisher.
Mögen Sie vielleicht weiter mit den Augen rollen und kurz erläutern, was denn dagegen spricht?
Ja, da muss ich mich selber fragen, was dagegen spricht. An sich spricht ja gar nichts dagegen. Es wird immer, die Argumente sind ja ähnlich, wie man das auch aus anderen Wahlbedingungen kennt, also aus dem politischen Bereich. Es wird dann gesagt, naja, ist es mit der Technik so verlässlich? Kann man das wirklich technisch sicher durchführen? Ist das manipulativ oder ist das manipulierbar? So muss man es ja richtig sagen, ist es manipulierbar und diese Dinge und können das die Leute dann auch, nicht? Dann wird dann immer irgend so ein Mensch da herbeigezogen, fast so musste man sagen, der das dann irgendwie nicht versteht und der dann nicht mehr wählen kann. Aber das sind meiner Meinung nach alles Ausreden. Der Trend geht ja dahin und es wird ja auch immer wieder gesagt, dass man es machen möchte. Leider eben nicht zur aktuellen Betriebsratswahl, aber vielleicht dann in 4 Jahren.
Ja, und aufmerksame Zuhörer werden festgestellt haben, dass vor der ganzen Wahl, vor der ganzen Durchführung ja noch etwas anderes steht, nämlich der Wahlvorstand, der das Ganze vorbereitet. Welche Aufgabe hat denn dieser? Wie und wann wird er eingesetzt?
Ja, richtig. Das werden viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt auch gerade aus ihrer betrieblichen Wirklichkeit kennen, dass da die Wahlvorstände agieren. Es ist häufig ja so, dass das in dem Sinne schon stattfindet, dass die also ihre Tätigkeit auch schon aufgenommen haben. Manchmal sind sie auch noch auf den Schulungen, da hatten wir ja gerade schon was zu gesagt. Der Wahlvorstand ist der zentrale Akteur bei der Vorbereitung und Durchführung der Betriebsratswahl. Der erstellt die Wählerlisten, der erlässt das Wahlausschreiben, der prüft die Wahlvorschläge. Also der macht das gesamte Organisatorische, was die Betriebsratswahl ausmacht, arbeitet da auch vor allen Dingen mit der Wahlordnung. Das ist ja ganz wichtig. So viel im Detail zumindest ist ja zur Betriebsratswahl im BetreVG selber gar nicht geregelt. Da geht man dann in die Wahlordnung rein. Damit arbeitet dann auch eben der Wahlvorstand. Und der wird eingesetzt, wenn man schon einen Betriebsrat hat, von eben demselben, also von dem Betriebsrat, spätestens 10 Wochen vor Ablauf der Amtszeit. Es kann aber auch in betriebsratslosen Betrieben durch eine Betriebsversammlung passieren oder, wenn gar nichts anderes hilft, durch eine Entscheidung des Arbeitsgerichts.
Jetzt will ich nochmal auf die Frage oben zurückkommen. Welche Rolle spielen denn, ich sag mal, problematische Arbeitnehmergruppen beziehungsweise Arbeitnehmergruppen, die in Bezug auf die Wahl problematisch sind, nämlich die Leiharbeitnehmer, Auszubildende, Mitarbeiter in der Wartezeit etc.? Welche Rolle spielen die im Rahmen der Betriebsratswahl einerseits, was die Wählbarkeit angeht und andererseits vielleicht, was die Wahlmöglichkeit angeht?
Das ist immer wieder ein Faktor der Unsicherheit. Deswegen ganz richtig, dass Sie das ansprechen, Herr Krabbel. Ich fange mal vielleicht mit dem Klassiker an. Das sind die Zeitarbeitnehmer, die Leiharbeitnehmer, die ja auch ein wenig eine Sonderstellung haben. Die ist im Gesetz ja vorgesehen. Da kommt es auf den Zeitraum oder die Zeit des Einsatzes im Betrieb an. Da gilt der 3-Monats-Zeitraum. Dann sind die aktiv wahlberechtigt und die sind nicht wählbar, die Zeitarbeitnehmer nie wählbar im Entleiherbetrieb. Das ist ja auch richtig so, weil die da ja nur vorübergehend sind. Das steht ja im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz so drin. Die sind natürlich wählbar, also können in einem Betriebsratsamt gewählt werden in ihrem Stammbetrieb. Die haben ja auch eine Arbeitgeberin. Das ist häufig nicht der Einsatzbetrieb, aber die Arbeitgeberin haben sie und dort können sie natürlich auch in einen Betriebsrat gewählt werden, aber eben nicht in dem Betrieb, wo sie aktiv tätig sind im Rahmen ihrer Entleihung. Dann gibt es diese Arbeitnehmer in der Wartezeit. Das ist auch so eine Geschichte, das kommt mir manchmal so vor, da wird so ein bisschen der Kündigungsschutz mit dem Betriebsverfassungsrecht in einen Topf geworfen. Das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und in dem Sinne gibt es ja von betriebsverfassungsrechtlicher Perspektive gar keine Wartezeit. Da gibt es eben die aktive Wahlberechtigung, die ist eben ab 16 Jahren, ab dem ersten Arbeitstag, und die passive Wahlberechtigung, die ist ab 18, nach 6 Monaten. Aber ansonsten spielt das ja in dem Sinne gar keine Rolle. Und die Auszubildenden sind ja erstmal auch Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes. Das steht ja auch drin in Paragraphen 5 BetriVG. Da ist vielleicht noch die Besonderheit, dass die ein spezielles Gremium ja noch haben, Jugend- und Auszubildendenvertretung. Da findet auch eine Wahl statt, die JAV-Wahl. Und das ist so eine Betriebsratswahl im Kleinen. Das ist Jugend- und Auszubildendenvertretung, wird ja auch so eine, manchmal ein bisschen flapsig, die Spielwiese der zukünftigen Betriebsräte genannt.
Ja, dann kommen wir vielleicht zum spannendsten Teil, auch ein Bereich, den die Gerichte regelmäßig beschäftigt. Inwiefern darf der Arbeitgeber sich in die Wahl einschalten und wo ist da auch wieder die Grenze? Stichwort Informationen und Stellungnahmen, die der Arbeitgeber abgeben kann oder möchte.
Das ist deswegen interessant, weil ja einerseits immer so betont wird, und das ist ja auch richtig so, diese Arbeitgeberin muss sich neutral verhalten, darf sich also in die Betriebsratswahl nicht einmischen, darf natürlich sachlich informieren, darf auch Stellungnahmen abgeben und so weiter und so weiter. Und andererseits gibt es aber auch BAG-Rechtsprechung, die ist ein bisschen älter, aber die ist nach wie vor aktuell, die sagt, naja, die Arbeitgeberin kann da auch sogar recht polemisch zu einzelnen Kandidaten, in dem Fall war das eine Kandidatin, Stellung nehmen. Da wurde sogar gesagt, dass man denkt, wenn die gewählt wird, dann ist es für das Unternehmen ganz schlecht. Also das war schon harter Tobak, der da präsentiert worden ist. Und das hat interessanterweise das Bundesarbeitsgericht durchgewinkt und hat gesagt, naja, das ist eben Meinungsfreiheit. Wenn das einzelne Menschen, das war der Personalleiter, der das sagte, wenn das einzelne Menschen sagen, dann dürfen die das erstmal, nicht durch den Rahmen der Gesetze, also keine Beleidigung, aber eine scharfe Polemik wurde da auch als zulässig angesehen. Das heißt also, man kann da sicherlich, gerade wenn man seine Meinung sagt, als Arbeitgeberin oder Arbeitgebervertreter mehr sagen, als man vielleicht so auf den ersten Blick denkt.
Ja, und wenn es doch darüber hinausgeht, was droht denn bei unzulässige Einflussnahme auf die Wahl?
Ja, die unzulässige Einflussnahme ist eine schwere Verfehlung, hätte ich jetzt fast gesagt. Die ist einfach kann bis zu einer Straftat gehen. Eine Betriebsratswahl, die ordnungsgemäße Durchführung der Betriebsratswahl ist ja strafrechtlich geschützt. Das steht drin in Paragraphen 119 BetriVG. Und das ist erstmal dieser strafrechtliche Aspekt. Und dann ist es natürlich auch immer wieder eine Möglichkeit oder tut sich dann eine Möglichkeit auf, die Betriebsratswahl eventuell auch anzufechten, weil eine Wahlbeeinflussung spricht ja dafür, dass die Wahl auch im Ergebnis dann nicht ordnungsgemäß gelaufen ist, und das sind dann regelmäßig auch Anfechtungsfälle, die vor Gericht kommen.
Ja, und genau darauf wollen wir auch nochmal kurz eingehen, welche Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen denn vor und nach der Wahl, vielleicht zunächst auf Arbeitgeber, aber dann vielleicht auch auf Arbeitnehmerseite.
Vor der Wahl ist es häufig im einstweiligen Verfügungsverfahren, spielt sich das ab, da haben beide Seiten die Möglichkeit, die Arbeitsgerichte mit diesen Fällen zu beschäftigen. Also klassischerweise ist es ja die Arbeitgeberin, die dann zum Beispiel beim Arbeitsgericht per einstweilige Verfügung beantragt, die Wahl abzubrechen oder verbieten zu lassen. Häufig ist es nicht erfolgreich, weil der gerichtliche Standard da sehr hoch ist. Und der umgekehrte Fall ist dann häufig der, dass sich der Wahlvorstand, der dann ja auftritt, gegen die Arbeitgeberin wendet und zum Beispiel die Herausgabe von Unterlagen oder auch zum Beispiel diese Verfügungstellung von Räumlichkeiten per einstweilige Verfügung erreichen möchte. Das sind also die Scharmützel, die sich da so vor der Wahl manchmal abspielen. Sollte man übrigens als Unternehmen möglichst vermeiden, weil das häufig überhaupt nichts führt. Die Gerichte sind da sehr, sehr häufig auf Seiten der Wahlvorstände, muss man sich also gut überlegen, ob man da tatsächlich gerichtlich gegen vorgehen will. Und nach der Wahl, da ändert sich das Ganze so ein bisschen. Da ist es nämlich so, dass man Betriebsratswahlen auch anfechten kann mit einer kurzen Frist, 2 Wochen, steht drin in Paragraphen 19 Absatz 2 BetriVG. Und da ist es bei weitem nicht so, dass das nur Unternehmen machen. Das machen auch Gewerkschaften oder auch Wahlberechtigte. 3 können das nämlich tun, die meinen, dass das Wahlergebnis rechtswidrig zustande gekommen ist. Also da sind die Rollen, will ich mal sagen, gar nicht so eindeutig verteilt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das ist eine kleine Prognose, dass im Moment wird ja die Betriebsratswahl auch vorbereitet bei VW. Da ist es sehr umstritten, weil da ja auch mehrere konkurrierende Listen auftreten. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da es im Nachgang zu der Betriebsratswahl auch zu Anfechtungsverfahren kommen wird, die nicht von der Arbeitgeberin ausgehen. Das ist so eine kleine Prognose, die ich mal wage, hier abzugeben.
Da werfen wir auf jeden Fall einen Blick drauf. Gewisse Traditionen der weitreichenden Mitbestimmung gibt es ja in Deutschland. Worin sehen Sie denn die Vorteile eines Betriebsrats, sofern das mal als Voraussetzung vielleicht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit stattfindet?
Ja, die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ja nach dem Gesetz der Normalfall. Das ist ja auch richtig so, sonst könnte sich das Betriebsverfassungsgesetz ja gar nicht legitimieren, nicht? Wenn es sagen würde, ich bin in irgendeiner Weise ein Zwangsregime, entweder für die einen oder für die anderen, also entweder für die Arbeitgeberin oder für die Arbeitnehmer, sondern das Betriebsverfassungsgesetz sagt ja zu Recht, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die soll der Regelfall sein. Und wenn die stattfindet, wie Sie es richtig sagen, Herr Krabbel, dann ist der Betriebsrat eine sehr gute Einrichtung, weil man dort nicht nur Akzeptanz schaffen kann, sondern auch, gerade wenn man auch manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen muss als Unternehmen, sich da auf die Arbeitnehmervertretung stützen kann. Starke Betriebsräte tragen das auch mit im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Das heißt also, wenn das klappt, dann ist das sehr gut, dann ist das eine Stärke für Unternehmen. Und leider, wenn es nicht klappt, dann ist es genau das Gegenteil davon. Dann ist es nämlich ein Schwachpunkt und ein Herd der Auseinandersetzung, der Ressourcenverschwendung, wenn man sich da in gerichtlichen Verfahren verstrickt. Also die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist ein Plus und die hängt, wie das ja fast immer im Leben so ist, von den Menschen ab, die dahinter stehen. Die kann man nicht dekretieren, sondern die muss gelebt werden, die muss sich auch entwickeln. Und interessanterweise habe ich die Beispiele immer erlebt von einer sehr, sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit über lange Zeiträume in inhabergeführten Familienunternehmen, wo sowas eine sehr große Rolle spielt.
Ja, das klingt vielleicht zum Abschluss so, als würden Sie sagen, dass man vielleicht als Arbeitgeber auch so ein bisschen mit Werbung machen sollte für den Betriebsrat bzw. Arbeitnehmer dazu überzeugen. Falls dem so ist, wie motiviert man Arbeitnehmer dazu?
Das ist ein sehr richtiger Punkt. Ich bin ein großer Verfechter des Satzes, jedes Unternehmen bekommt oder hat den Betriebsrat, den es verdient. Das stimmt meiner Meinung nach. Das ist auch teilweise eine unwillkommene Wahrheit, aber ich habe das immer wieder so erlebt. Und deswegen ist es sicherlich so, dass man als Unternehmen gut daran tut, für Betriebsräte zu werben, auch Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, sich aufstellen zu lassen als Kandidaten. Das tun viele Unternehmen ja auch, weil man damit, und das ist völlig legal, natürlich auch Einfluss nehmen kann auf die zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gremium.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir schauen, was die nächsten Monate uns bringen in der Praxis. Vielen Dank für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.